Ganz ehrlich, ich sehe im Moment überhaupt keinen Markt. Es gibt im institutionellen Bereich, jetzt im Wohnen, zähl mal das ein oder andere Transaktionsthema oder vielleicht von einem Family Office, aber ansonsten haben wir hier eine Nulllinie. Die Immobilie ist ein Grundbaustein der Asset Allocation und gerade der Wohnbereich, den wir ja vertreten, ist eine solide Basis, aber nicht der Renditekicker. Renditekicker kann man Private Equity machen, was auch immer. Aber wenn man ein stabiles Portfolio hat, was in seiner Gesamtkonzeption in der Lage ist, stabile Cash-on-Cash-Renditen auszuweisen, dann muss man in Wohnen gehen, aber da kann man nicht die Höchstrenditen erwarten. Die deutsche Immobilie ist super interessant. Ja, wir haben einen sehr stabilen Markt, wir haben einen sehr, sehr starken Nachfragemarkt. Wir haben politisch eine Stabilität in Deutschland. Ja. Natürlich ist auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, gerade im Bereich Wohnen, Deutschland ein Stabilitätsanker.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir matchen uns immer mit den Anleihen. Das ist unsere Benchmark. Das sagt Dominik Barton, mit dem ich eine Tradition entwickelt habe. Wir treffen uns regelmäßig und schauen auf die Aktualitäten. Er sieht, im Vergleich zu den Anleihen kommt man mit der Cash-on-Cash-Rendite der Immobilien schlechter weg. Der Chef des vollintegrierten, familiengeführten, bundesweit tätigen Immobilieninvestmenthauses hat auch eine Binsenweisheit parat, die jetzt für manche die Überlebensgarantie wäre. In guten Zeiten sorgt man für schlechte vor. Und so verdauen wir gemeinsam hohe Abwertungen, schauen auf das Vertrauen von Anlegern in die Immobilie, reden über Sanierung in C&D-Lagen. Dominik Barton erfindet noch schnell eine neue Lage, die X-Lage. Zudem zieht er den geschwungenen Dreisatz heran. Wir sprechen über Asset- und Property-Management und das dazu notwendige Know-how. Den Hausmeister als Visitenkarte und den Mieter als Kunden. Es geht natürlich auch um Renditen und Dominik Barton bleibt sich und seinem Mantra treu. Immobilien müssen langfristig gedacht werden. Bevor es losgeht, ein Blick auf immocom.com lohnt sich immer. Da gibt es aktuelle News und alles zu unseren Veranstaltungen. Ein kleines Bonbon fast am Ende des Podcastes, Dominik Barton und der Spruch Back in Heaven 27. Und jetzt viel Spaß. Das Immobilienorakel des Immobiliero-Podcasts. Herzlich willkommen, Dominik Barton von der Barton Group.
Ja, hallo Frau Wagner, grüße Sie.
So, ich würde ja unser Update zur Immobilienbranche schon fast Tradition nennen. Ich weiß gar nicht, wie viel der es jetzt ist, aber wir haben uns das ja so angewöhnt, dass wir ein, zwei Mal im Jahr zusammen einen Podcast machen und ich dann immer Ihre Thesen vom letzten Mal wieder rauskrame und wir dann mal gucken, wie sich so entwickelt hat. Der letzte Podcast war im Oktober 2023. Da haben Sie gesagt, man müsse nicht in Moll denken. Mhm. Wirklich nicht?
Nö, weil wenn man gut aufgestellt ist, dann hat man immer wieder die Möglichkeit, auch sein Portfolio, sein Unternehmensleistungsspektrum anzupassen, auch den Märkten anzupassen. Und jetzt heißt es wieder, am Stein zu arbeiten, was eigentlich auch die letzten Jahrzehnte der Fall gewesen ist. Nur die entsprechenden Marktentwicklungen in den letzten Jahren, die Niedrigzinsen, haben dazu geführt, dass natürlich viele auf den Markt gesetzt haben, schnell gedreht haben und den Stein an sich außen vor gelassen haben. Und das wird der Immobilie und auch dem, was man mit der Immobilie eigentlich alles umsetzen kann, nicht gerecht. Und vielleicht auch auf das Thema Immobilienorakel, vielen Dank. Aber ich würde mich nicht als Orakel sehen, sondern vielleicht als jemand, der zumindest in der Lage ist, einige Themen zusammenzusetzen, sodass man dann auch perspektivisch sehen kann, wie gibt es Marktentwicklungen, die ja nicht von der Hand zu weisen sind. Und da stehen wir jetzt gerade.
Sie haben im letzten Podcast gesagt, wir brauchen einen neuen Kompass.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das ist irgendwas zwischen wird schon, muss ja, wir sind nicht schuld. Die Politik muss uns helfen. Es ist ja aber, also aus Ihrer Sicht ist der Kompass gefunden?
Ja, wissen Sie, der Kompass ist ja immer das eine. Man muss die Richtung als Unternehmen für sich zunächst einmal definieren, wo will man hin. Und wenn man dann in der Lage ist, sein Produkt und auch seine Leistungen als Immobiliendienstleister scharf zu definieren, dann weiß man auch, in welche Richtung man gehen muss. Das heißt, auch hier der Kompass, man gibt dem Markt ja keinen Kompass vor, sondern es sind ja viele exogene Faktoren. Die Zinsentwicklung. Was hat denn der Immobilienwirtschaft aktuell das Genick gebrochen? Das war, dass wir von einer Nullzinsphase und keine Alternative auf der Renditeerzielung durch zum Beispiel institutionelle Anleger, hat man einen mega Anstieg der Zinsen erlebt. Damit sind natürlich auch viele Projekte, haben sich nicht mehr gerechnet, Bestandsimmobilienhalter haben ihre Probleme bekommen und dem konnte man natürlich auch entsprechend Vorsorge betreiben und das meine ich auch mit Kompass, dass man auch frühzeitig langfristige Finanzierungen aufgesetzt hat, dass man im Grunde nach nicht hart im Wind gesegelt ist, nämlich mit hohen Fremdkapitaleinsätzen. Und am Ende heißt doch der Kompass, auch durch diese schwierige Zeit mit einem stabilen Portfolio durch diese Krise zu wirtschaften und auch zu segeln. Und das haben viele in der Branche, nicht alle, aber viele, nicht berücksichtigt.
Das sind die Insolvenzen, die wir dann jetzt sehen, ja, zum Beispiel.
Jedes Unternehmen kann in Schwierigkeiten geraten, egal wie gut der Kompass ist oder egal wie gut das Geschäftsmodell ist. Das sind nun mal exogene Faktoren. Aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man sich wirtschaftlich stabil aufstellt und in guten Zeiten, und das ist jetzt keine Plattitüde, für schlechte vorsorgt. Das ist einmal auf der Eigenkapitalbasis und auf der anderen Seite auch in dem, was man macht. Nämlich, dass man gesunde Projekte hat, die auch in gewisser Weise risikoresistent sind. Nur gut, dass jetzt die Zinsen so angestiegen sind in der Rasanz. Das konnte man ja vielleicht nicht absehen. Auch mit der Ukraine-Krise. Da sind ja so viele Themen zusammengekommen. Erst waren wir in Corona. Ja, dann kamen die Zinsen. Dann kam Ukraine. Das ist eine toxische Mischung von vielen, vielen Themen, die gerade Immobilienprojektentwickler in so eine wirkliche schwierige Situation gebracht haben und auch da nicht mehr den Abnehmermarkt gefunden haben. Also da kann man keinen Generalverdacht aussprechen, warum jetzt jemand in eine Insolvenz geraten ist. Das hat immer individuelle Gründe, aber grundsätzlich kann man schon gewisse Markttendenzen absehen. Und das muss man auch als Geschäftsführer, Unternehmer, um sein Unternehmen stabil aufzustellen.
Apropos Markt, Transaktionen ging lange fast überhaupt gar nichts. Jetzt gibt es ja wieder so einige. Viele sehen das als den Lichtblick, die Initialzündung, die es braucht. Erstens, aus Ihrer Sicht, die Dynamik ist stark, schwach, normal, gering. Und haben sich denn damit die Vorstellungen von Käufern und Verkäufern bereits angeglichen? Weil im Oktober war das ja noch nicht so.
Ja, ganz ehrlich, ich sehe im Moment überhaupt keinen Markt. Es gibt im institutionellen Bereich, jetzt im Wohnen, partiell mal das ein oder andere Transaktionsthema oder vielleicht von einem Family Office, aber ansonsten haben wir hier eine Nulllinie. Das ist auch ganz normal, weil wir im Moment noch gewisse Unsicherheiten im Markt haben. Wir stehen jetzt im Juni, zumindest wenn man da den der EZB glauben will, gegebenenfalls vor einer Zinssenkung. Mal gucken. Ja, das gibt natürlich ein Signal, der Zins geht wieder runter. Natürlich ist der langfristig schon wieder eingepreist, aber das ist ja alles wie immer eine Psychologie. Auf der anderen Seite haben wir Käufer und Verkäufer, die nicht zusammenkommen, weil der Verkäufer natürlich seine Preisvorstellung hat und der Käufer Renditezwänge, wenn er jetzt institutionell geprägt ist. Und da matchen wir uns immer mit den Anleihen. Das ist so im Moment unsere Benchmark. Und da kommt die Immobilie gerade in der Cash-on-Cash-Rendite nicht hin. Aber da sage ich auch, die Immobilie ist ein Grundbaustein der Asset Allocation und gerade der Wohnbereich, den wir ja vertreten, ist eine solide Basis, aber nicht der Renditekicker. Renditekicker kann man Private Equity machen, was auch immer, aber wenn man ein stabiles Portfolio hat, was in seiner Gesamtkonzeption in der Lage ist, stabile Cash-on-Cash-Renditen auszuweisen, dann muss man in den Wohnen gehen, aber da kann man nicht die Höchstrenditen erwarten. So, und das muss auch im Markt ankommen. Das ist auch eine Lernphase und diese Lernphase kommt über die Zeit. Es muss auf der einen Seite Ruhe in die Märkte kommen, auch die Vergangenheit muss aufgeräumt werden, die Projektentwicklungsthemen, vielleicht auch einige Bestände im Commercial-Bereich, das ganze Thema muss einmal sauber geklärt werden. Dann haben auch, ich sag mal, Anleger wieder den Fokus nach vorne und dann wird es auch wieder Transaktion.
Was heißt denn aufräumen?
Ja, aufräumen heißt, ich sag mal, die Abwertungen, die wir im Markt sehen, die müssen verdaut werden. Da müssen wir schauen, wie weit gehen die noch runter. Ja, gewerblich geprägten Bereich sehen wir ja zweistellige Abwertungen. Wenn man im Wohnbereich gut unterwegs ist und gut gewirtschaftet hat, das heißt also auch mit, ich sag mal, Maßnahmen wie homöopathische Mieterhöhungen, CapEx-Themen etc., dann hat man die Möglichkeit, ein Stück weit gegen diesen Trend zu arbeiten. Also, dass die Abwertungen nicht ganz so hoch sind. Aber im Nachfrage, im gewerblich geprägten Bereich ist das immens. Da schlagen gerade die Granaten ein. Und das muss dann auch entsprechend in den Portfolien verdaut werden.
Weil die Abwertungen sind ja jetzt nicht gering. Wir sehen ja da schon sehr hohe Abwertungen.
Sehr, sehr hohe Abwertungen auf der einen Seite. Dann ist die Nachfrage natürlich bei gewerblich geprägten Objekten sehr fraglich. Und das Ganze im Wohnbereich sehen wir natürlich, ist die gegengesetzte Richtung. Nämlich wir haben eine wahnsinnige Nachfrage im Wohnbereich. Ich meine, die Bundesregierung tut ja alles, dass nicht gebaut wird. Und vor dem Hintergrund wird der Druck immer größer. Was schlussendlich dazu führt, dass der Bestand immer attraktiver wird und damit auch die Nachfrage. So, und damit hat man ein Produkt, was die Nachfrage hat. Aber in der Transaktion wiederum müssen sich da die Wogen glätten und auch die exogenen Faktoren müssen beherrschbar sein.
Mhm. Wie sieht es denn mit Fonds aus? Wir sehen ja große Mittelabflüsse.
Ja.
Gibt es irgendwie Zahlen, Barco Consulting, offene Immobilienpublikumsfonds mussten im März zum 8. Mal in Folge 455 Millionen Nettomittelabflüsse hinnehmen. Das könnte ja erst der Anfang von etwas noch viel Größerem werden, weil in den Portfolien, wenn wir jetzt mal bei Immobilienfonds bleiben, wir bleiben auch mal beim Thema Wohnen, weil es ihr Thema ist, da sind ja jetzt auch Bestandsbauten drin, an denen vielleicht jahrelang nichts gemacht wurde, die dann da kommen, die auch abgewertet werden. Wie groß ist die Gefahr? Wie sehen Sie das?
Bei den ganzen Mittelabflüssen, das muss man auch differenzieren. Also letzte Woche habe ich noch einen Artikel gelesen, da wurde eine Umfrage gestartet, dass institutionelle Anleger wieder massiv oder mehr in Immobilien oder in indirekte Anlagen reingehen, da massiv auch in den Bereich Wohnen. Bei den Publikumsfonds ist es doch teilweise so, da sind ja viele Privatanleger drin, wenn über Immobilienkrisen berichtet wird, dann kriegen die natürlich irgendwo einen Schockzustand und gehen raus. Das kann sich aber in ein paar Monaten auch wieder ändern. Das heißt also, dass im Grunde nach auch da wieder Mittelzuflüsse da sind, weil im Grunde nach muss man doch eines sehen. Die Immobilie ist ein Thema, was langfristig gedacht werden muss. Das ist keine Aktie, die man heute kauft und morgen wieder rausdreht, sondern eine Immobilie, und da ist ja auch immer das schöne ESG-Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, muss über Jahrzehnte eigentlich entwickelt werden. Nur so rechnen sich auch Investitionen. Aber wenn man hingeht und sagt, ja, in 2 Jahren gebe ich wieder meine Anteile vom Fonds zurück oder in 5 Jahren, nein, eine Immobilie muss langfristig angelegt werden. So ist es auch, dass sich Investitionen amortisieren. Die amortisieren sich in der Immobilie nicht von heute auf morgen, sondern deswegen gibt es Abschreibungen, ja, über Jahre, wo man investiert. Und da muss man genau drauf achten.
Aber trotzdem verlangt das ja so ein bisschen eine Änderung im Mindset. Diese Langfristigkeit, das betonen Sie ja auch in jedem Podcast.
Genau, ich werde auch nicht müde, dieses weiter zu betonen.
Weil Sie sagen das ja schon sehr lange, aber viele andere sind ja da eher der Kurzfristigkeit verfallen.
Ja gut, viele andere sind auch hingegangen und haben heute eine Immobilie gekauft und morgen wieder mit Faktor 3 verkauft. Ja, das war der Markt. Ich möchte da jetzt keinem zu nahe treten, aber jeder irgendwo eine Immobilie kaufen und morgen und übermorgen wieder verkaufen. Jetzt kommt es auf das Know-how an. Wie gehe ich mit einer Immobilie langfristig um? Und Sie sagten ja gerade so schön, ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Nein, ich hoffe auch, irgendwann kommt es auch im Markt an, dass die Immobilie langfristig gesehen wird. Es gibt Familien oder andere, auch große Institutionelle, die haben Jahre, Jahrzehnte lang ihren Immobilienbestand aufgebaut. Ja? Und so hat man eine stabile Größe. Und dieses Traden, dieses Glücksrittertum, ja, was wir in den letzten Jahren einfach gesehen haben, das ist vorbei. ist vorbei. So, und da muss man auch dann sagen, entweder ich kann mit der Immobilie umgehen, ich kann hart an der Immobilie arbeiten und kann auch daraus meine Rendite erwirtschaften, genauso wie die Unternehmen, die ich sag mal, von der Transaktionsgebühr abhängig waren, die hängen jetzt auch im Segel. Ja? Und die, die ihre ich sag mal, Immobilie oder ihre Gebühren aus den laufenden Gebühren erwirtschaftet haben und damit immer stabil unterwegs waren, die können jetzt auch weiter wachsen. Ja, das ist genau das gleiche Prinzip. Ob ich jetzt eine Immobilie morgen verkaufe und damit meine 3 oder 4 Faktoren mehr bekomme, dieses gibt es nicht mehr. Und dieser schnelle Gewinn ist vorbei. Jetzt heißt es wieder bewirtschaften. Und das muss man im Asset Property Facility Management einfach können. Gerade in der Granularität eines Wohnportfolios.
Mhm. Haben denn aber die Bestandshalter ihre Portfolios gut behandelt in den letzten Jahren? Also haben die sich so gekümmert, wie man das...
Das kommt auf den Bestandshalter. Ne? Aber ich habe so und so gesehen. Also wir haben Portfolien gesehen, die haben wir schon Anfang der 2000er gesehen. Die waren damals schon im gleichen Zustand, wie sie jetzt sind. Ne? Vielleicht noch schlimmer. Ich sage mal, die ordnungsgemäß bewirtschaften, werden sicherlich auch Objekte haben, natürlich mit den entsprechenden Instandhaltungsthemen, die man immer üblicherweise im Bestand hat. Aber die quasi jetzt erst aufwachen und sagen, ups, ich habe da mal ein Immobilienportfolio, muss das mal bewirtschaften, da wird es vielleicht enger. Ja? Und das sieht man dann sofort, die Mieter ziehen aus, hohe Leerstände, hohe Capex, diese Capex-Themen, die Investitionen müssen auch wieder reinvestiert werden und müssen ja auch refinanziert werden. So, und dann schauen wir mal, wie sie sich positionieren.
Bewirtschaftung ist ja auch so eines Ihrer Themen, da frage ich mich geneigt, wo jetzt plötzlich alle die Kompetenz herhaben zu bewirtschaften und zu sagen, Bestand ist total einfach. Es ist ja immer ein Unterschied, ob ich jetzt halt zum Beispiel eine Entmietung eines Mietshauses so auf dem Papier stehen habe oder ob ich es in die Realität umsetzen muss.
Ja, absolut. Die Frage stelle ich mir auch. Woher kommt das Know-how? Viele glauben oft in der Theorie, das Know-how zu haben. Die Praxis wird es zeigen, dass es durchaus auf die Details ankommt. Und wir machen das ja seit Anfang der 90er Jahre. Das heißt, wir haben schon viel gesehen, viele Objekte, viele Eigentümer, die kommen und gegangen sind. Auch das Thema ESG. Jeder spricht, da muss man groß sanieren im Bestand und so weiter. Ich hatte das gestern auch kurz nochmal hier in einer Sitzung gesagt. Ja, das ist ja schön bei 250 Mietern, die irgendwo in Frankfurt sind oder wo auch immer, Düsseldorf. Die müssen ja umziehen. 250 Wohnungen, die müssen gefunden werden. Dann müssen die rausgehen und. Also, das ist eine enge Mieterbetreuung. Ja, das ist auch wirklich, einige Mieter sind auch Schmerzpatienten. Ja, da muss man sich halt sehr intensiv drum bemühen, dass die auch, ich sag mal, gemeinsam mit einem den Weg beschreiten. Und da stellen sich viele, glaube ich, zu einfach vor. Ne? Und dann sagen die, ja, dann gebe ich das mal irgendjemand, der wird sich schon drum kümmern. Nee, das wird alles dann nicht funktionieren. Man muss sehr, sehr engmaschig mit den Mietern umgehen. Und das ist auch der Punkt, warum wir eigenes Facility Management haben. Unser Hausmeister ist die Visitenkarte. Der ist unser Sprachrohr. Und der Mieter ist unser Kunde. Das muss ja auch mal die Branche verstehen. Der zahlt uns die Gehälter, ja, den Leuten, die in der Immobilienwirtschaft als Dienstleister unterwegs sind, das ist das die Miete, die der Kunde bezahlt. Und der Kunde muss ja auch vernünftig, mit dem muss vernünftig umgegangen werden. So, natürlich gibt es auch wie überall Kunden oder Mieter, die sind anstrengender oder es ist unberechtigt oder was auch immer, aber da muss man sich damit auseinandersetzen. Also von daher bin ich mal gespannt, wie einige in der Branche diese Themen umsetzen, wo das noch herkommt. Und am Ende wird dann abgerechnet. Ne?
Sie haben jetzt schon zweimal das Thema ESG gesagt. Auch darüber haben wir beide ja schon das ein oder andere Mal gesprochen, weil wir reduzieren es ja jetzt immer ein Stück weiter weg. Ganz so schlimm kommt es ja jetzt dann doch nicht und ganz so hart kommt es nicht.
Ja.
In Berlin gibt es ja sehr viele private Eigentümer, die jetzt ihr Mehrfamilienhaus verkaufen, weil sie Angst haben vor ESG, weil sie nicht wissen, wie sie es machen, aber in der Branche weiß es ja auch nicht jeder, oder?
Ja, die Beweggründe von Privaten sind ja wahrscheinlich auch immer vielschichtig. Ob das jetzt nur ESG ist, ja, die müssen natürlich auch sehen, schlussendlich muss das ja alles finanziert werden. Und erstens kann man ja auch als Immobilienwirtschaft erstmal festhalten, wir haben grundsätzlich keinen Sanierungszwang. Das heißt, die öffentliche oder der öffentliche Träger oder auch der Staat greift jetzt nicht in das Privateigentum so hart ein, dass wir hier zu irgendwas verpflichtet sind. Natürlich Klimaneutralität bis 2050, aber es gibt auch Möglichkeiten, punktuell einzugreifen, Fenster, Wärmepumpen, neue Heizungen. Also es gibt ja eine ganze Bandbreite, wo man auch seine Energieeffizienz mit steigern kann. Und das kostet aber am Ende alles Geld. Und das muss refinanziert werden. Wir treten ja hier nicht an, oder wir treten an, um Geld zu verdienen und nicht, um nicht Geld zu verdienen. Also von daher muss sich das alles die Waage halten und man muss auch dann sehen, wie kann das refinanziert werden. Wenn ich zum Beispiel eine volle Revitalisierung eines Objektes habe, ist der Standort entscheidend und auch die Marktmiete. In Frankfurt werde ich sicherlich kein Problem haben, wenn ich dort ein Vollrefurbishment mache und dann auf Marktniveau die Wohnung vermieten kann. Ja, ist doch, das rechnet sich, das ist ein geschwungener Dreisatz. Aber irgendwo in der Peripherie, wo ich vielleicht nur 57 bekomme oder 8 Euro für Neubauzustand, dann wird es heftig und das wird dann auch nicht umgesetzt werden. Also von daher müssen wir einfach auch da den spitzen Bleistift ansetzen, gucken, wie man solche Projekte rechnet. Und eins kann ich Ihnen sagen, und zumindest ist meine Überzeugung, an jedem Standort rechnet sich es nicht.
Was passiert dann an diesen Standorten?
Ja gut, die Objekte müssen ja weiter instand gehalten werden und ich spreche hier von einer Vollsanierung, ne? Aber dann kann man natürlich hingehen und auch partiell investieren, ne? Und sagen, dann macht man nur Fenster, dann macht man nur Heizung, ja, dann muss man nicht die Fassade anpacken. Dann muss
das
man
ist ja
aber
von der Politik so nicht gewollt, oder? Am liebsten würden die ja jetzt alles einmal durchsaniert haben.
Ja klar, die wollen viel, ja. Es muss ja auch einer bezahlen. Und wenn ich mir anschaue, dass die Subventionen auch teilweise die Töpfe heute aufgehen, morgen wieder eingefroren werden, da ist ja auch keine Zuverlässigkeit da. Und ich möchte damit auch ganz klar zum Ausdruck bringen, auch C- und D-Lagen sind tolle Standorte zu wohnen, weil Mieter haben wir dort, ja. Aber am Ende muss man dann überlegen, mache ich vielleicht nur selektive Maßnahmen vor Ort oder lohnt sich dann Full Refurbishment? Aber das ist die Asset-Management-Sicht, auf die dann oder die Strategie, die auf jedes Objekt umgelegt werden muss.
Mhm. Aber apropos Kosten, wie stark darf denn der Mieter belastet werden? Also jetzt ist ja das Narrativ, die Politik sagt, ihr saniert mal alles schön. Und ihr dürft aber die Mieten nicht erhöhen. Jetzt haben wir auch noch einen Mietpreisspiegel.
Ja, der Mietpreisspiegel richtet sich ja nach Bestand. Und wenn ich ein Objekt in Neubauzustand bringe, habe ich ja keine Bindung mehr, sondern ich kann dann auch Marktmieten für Neubau nehmen. Und diese Marktmieten an sich, und das sagte ich ja gerade, sind natürlich entscheidend, wie hoch sind die und was kann ich dann in das Objekt auch investieren.
Aber muss man nicht trotzdem dem Mieter sagen, also wenn ich das jetzt hier saniere, musst du halt schon deinen Beitrag dazugeben?
Gibt ja die Umlage auf den Mieter und da machen wir uns doch nichts vor. Wenn wir eine große Wohnimmobilie haben, es wird komplett saniert, ja meinen Sie, wie viele Mieter da ausziehen werden? Das wird auch eine Fluktuation geben. Ne? Klar, wer möchte denn anderthalb Jahre in der Baustelle sein? Und auch um, ich sag mal, bestimmte Maßnahmen umzusetzen, muss man an die Wohnungen zum Beispiel ran. Ja, muss man in die Heizungen. Also auch sowas ist ein dynamischer Prozess, den man monitoren muss. Und das klingt alles so schön auf dem Papier. Ja, da sanieren wir mal ein Objekt. Ja, da kann man ja mal irgendein Politiker sagen, dann geh mal hin als Bauleiter und lass mal den Shitstorm über dich ergehen von den Mietern, wenn dort ständig irgendwo gearbeitet wird. Also das ist ja Know-how, was man sich über viele Jahrzehnte aufbaut, wo man auch mit Partnern zusammenarbeitet, um solche Projekte erfolgreich umsetzen zu können.
Na, ich finde ja immer, in dem theoretischen Teil sind wir ja Weltmeister. Also theoretisieren können wir alle total super, was man ja beim Thema Wohnen sieht. Also es ist Wahlkampf, die Politik sagt, wir brauchen Wohnungen. Die Branche sagt, haben wir jetzt aber nicht, können wir nicht bauen.
Ja, genau. Und so. Die bauen könnten, gibt es aber teilweise nicht mehr.
Genau. So. Es würde ja aber trotzdem wahrscheinlich einfache Lösungen geben, um es ein bisschen zu beschleunigen, was jetzt nicht nur Fördertöpfe heißt, sondern wir fangen jetzt bei der Verwaltung an, gibt ja verschiedene Vorschläge von Playern in der Branche. Und trotzdem passiert ja nichts. So, und wie löst man denn dieses Dilemma? Kann man das überhaupt lösen oder bleiben wir einfach sitzen und beobachten mal weiter?
Wie wollen Sie das im Moment lösen? Ist ja schwierig, weil dadurch, dass wir so hohe Zinsen an der Stelle haben und keinen Käufermarkt, es muss ja Abnehmer geben. Und die Baukosten sind ein Stück weit in der Seitwärtsbewegung vielleicht ein bisschen hochgegangen. Das sind ja immense Kosten auch, die anfallen. So, und jeder, der ein Projekt entwickelt, es sei denn, es ist ein öffentlicher Träger, aber da sieht man jetzt auch keine große Bewegung, der muss ja irgendwo gucken, dass er damit Geld verdient. Und er muss auch irgendwo gucken, dass er dort das Objekt wieder verkauft. Ansonsten ist es mit einer kurzfristigen Finanzierung auf seiner Bilanz und dann sehen wir, was die Folgen jetzt sind. Also solange es keinen Käufermarkt gibt, wird es auch nicht eine Bewegung in den ganzen Wohnbautätigkeiten im deutschen Markt geben. Jetzt merkt man vielleicht, dass so der ein oder andere wieder hingeht und Wohnungsprivatisierungen umsetzt. Nochmal, wir brauchen die Sicherheit, die jetzt so langsam reinkommt. Und dann können wir uns auch auf etwas einstellen. Ja, wir können uns darauf einstellen, wie hoch wird der Zins sein? Geht er weiter runter? Weil im Moment, wenn ich heute einen Kredit abschließe, weiß ich nicht, ob es im Juni vielleicht 50 Basispunkte günstiger ist. Weiß ich ja nicht. Ja, das ist ja so die Denke. Und da muss man einfach jetzt noch mal ein Stück weit Geduld an den Tag bringen. Und wir haben ja auch Wohnungen im Bestand in Deutschland. Da muss man sich drum kümmern. Die sind jetzt nicht weg, sondern die sind da und um die muss sich gekümmert werden.
Könnten ausländische Investoren ein bisschen was in Gang bringen?
Die ausländischen Investoren, die wollen immer sehr hohe Renditen haben und dafür ist die Wohnimmobilie kein Spekulationsobjekt. Es gibt solche und solche, das möchte ich auch gar nicht pauschalieren, aber im Grunde nach habe ich jetzt viel an der Seitenlinie gesehen, wo internationale Investoren sagen, ja, wir wollen in den deutschen Markt, aber der Preis ist noch nicht da. Also von daher glaube ich auch nicht, dass der Preis kommen wird, weil um zweistellige Renditen zu erwirtschaften, ist einfach der deutsche Wohnbestand nicht als Paradebeispiel heranzuziehen. Das wird es nicht geben. Und da muss man entweder von seiner Rendite runter, ja, oder man wird hier kein Geschäft machen. Oder man geht in Bestände, keine Ahnung, die in D-Lagen oder in X-Lagen sind. Und dann kriegt
man. Was ist
denn
eine X-Lage?
Ja, das ist mir jetzt schon gerade spontan eingefallen. Die ist jetzt wahrscheinlich noch nicht legal definiert, aber zumindest eine Lage, die schwierig ist zu vermarkten.
Gut. Sehr schön. Die X-Lagen, das merke ich mir und frage dann immer nach, wie es der X-Lage geht.
Die X-Lage kann ja für viele stehen. Also ja. Haben wir das ja.
Aber das bedeutet ja auch, also wenn Sie sagen, Sie stehen an der Seitenlinie und die ausländischen Investoren sagen dann, ach, naja, nö. Ist denn dann Deutschland überhaupt noch interessant als Investitionsland, was jetzt die Immobilienbranche anbetrifft? Sie haben ja vorhin auch gesagt, die hatte Konkurrenz zu Anleihen, die Immobilie ja mehr oder weniger verliert?
Nein, die deutsche Immobilie ist super interessant. Ja, wir haben einen sehr stabilen Markt, wir haben einen sehr, sehr starken Nachfragemarkt. Wir haben politisch eine Stabilität in Deutschland. Ja. Natürlich ist auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, gerade im Bereich Wohnen, Deutschland ein Stabilitätsanker. Es muss nur mal in den Markt rein, dass die Immobilie nicht das Surrogat ist für hochverzinsliche Wertpapiere. Das, was sie in den letzten Jahren ja war. Die haben keine Rendite bekommen, sei es Anlage, also die Investoren auf der Anlageseite, auf der Aktie war auch schwierig. So, was musste herhalten? Die Immobilie bei einer Nullverzinsung. Und jetzt gehen die Zinsen wieder hoch. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Immobilie, die vielleicht nicht ein High-Performer mit 6-7% ist, aber Stabilität. Und ein Portfolio, da holt man sich auch Gold rein. Klar ist der Goldpreis jetzt auch wieder hochgegangen, aber es ist stabil. Und da muss man mit wirtschaften. Und das ist, wenn dann wieder vielleicht die Zinsen einbrechen, hat man aber trotzdem seine stabile Immobilie, aus der man dann seine Rendite zieht. Und das ganze Thema mit Wertsteigerung, Performance und so weiter ist ja nett, aber am Ende kommst du auf die Cash on Cash, auf die Nettorendite an. Und da zeigt sich, wer mit Immobilien umgehen kann und wer nicht.
Mhm. Oh, ja.
Entschuldigung, der Markt,
ja.
Wenn der nach oben geht, das kann jeder. Aber wenn er nach unten geht, dann muss man die Maßnahmen treffen, damit die Immobilie nicht an Wert verliert. Und das heißt, am Stein arbeiten.
Das heißt, wir sehen jetzt die, die es wirklich können?
Naja, das werden wir sehen.
In einem unserer nächsten Podcasts können wir das dann besprechen.
So, ich habe ja in der Immobilienwirtschaft schon viel gesehen. Also lass uns da mal abwarten, was so kommt.
Gut. Was gibt's denn bei der Bartram Group so Neues?
Bei uns? Ja, Im Grunde machen wir das, was wir seit über 30 Jahren machen. Wir bauen unsere Teams weiter auf. Wir sind im wirklichen Digitalisierungsbereich arbeiten wir weiter. Wir vernetzen ja intern, die interdisziplinär Asset Management, Property Management, Facility Management. Ne? Das sind halt auch viele, viele Prozesse. Wenn man da mal überlegt, wir machen 800.000 Buchungen, wir machen an die 1000 Vermietungen, haben mehrere Millionen Wohnungsmodernisierung, auch im kleinteiligen Bereich, das muss ja alles auch interdisziplinär verarbeitet werden. Ja, wir wachsen auch homöopathisch, auch in den Zeiten, weil wir einfach das ein oder andere Mandat als übertragen bekommen, sukzessive im Asset Management oder im voll integrierten Ansatz. Aber im Grunde nach, hier hyperventiliert keiner. Ja. Wir arbeiten unsere Themen ab, so wie wir es auch, sag mal, in allen anderen Bereichen machen, als familiengeführtes, mittelständisch geprägtes Haus. Und von daher ist das Business as usual, wie jeden Tag. Und daran arbeiten wir, dass wir unser Haus weiterhin stabil im Markt positionieren und auch die Qualität erzielen, die wir unseren Kunden und auch Investoren dann versprechen.
Aber Ihre institutionellen Investoren sind auch sehr ruhig und kaufen gerade nicht so?
Nee, wir kaufen im Moment null, ne? Nichts. Also, aber würde ich jetzt auch ehrlicherweise das Thema Opportunitäten, ist ja ein ganz großer Begriff, ja, der immer, ja, so viele Opportunitäten. Ich sehe sie jetzt im Moment wirklich nicht, die Opportunitäten, weil nochmal, das kann sich alles verschieben, wenn es auf der Zinsänderungsebene wieder Themen gibt. Da müssen wir einfach sehen, auch da werden wir in den nächsten 6 oder 12 Monaten auch eine Entwicklung sehen. Und ich glaube, dass auf einem normalen, ganz normalen Niveau wieder Transaktionen zu sehen und dann dieses ganze Thema Survive till 25 oder keine Ahnung was, diese ganze
Back in Heaven 27.
Ja, dieser Unsinn, ja, wenn ich das höre, das ist einfach.
Also wir sind nicht Back in Heaven?
Das ist völliger Unsinn. Ja, dieses Back in Heaven und so, das ist, irgendwie kommt mir das vor, dass man mit dem Strohhalm irgendwo einen Meter unter Wasser ist und versucht trotzdem das Positive zu sehen. Warum muss man sich aufmuntern, wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat? Ja, natürlich gibt es Krisen, aber das muss man einfach als robustes Haus auch bestehen. Und diese ganzen, wir muntern uns auf mit irgendwelchen Anglizismen. Sorry, aber da habe ich meine eigene Meinung zu. Ich halte das für einen völligen Unsinn.
Gut, zum Schluss des Podcastes, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, ein gutes Geschäftsmodell, durchdachte Dinge tun. Was lässt Sie denn optimistisch sein?
Ich bin von Geburt an bin ich immer Optimist. aber ich bin deswegen optimistisch, Punkt 1, die Immobilien sind ja nicht weg. Sie stehen ja da. Das ist ja nicht wie irgendwie ein Darlehen, was abgeschrieben wird oder was irgendwo auf dem Papier steht. Oder die Immobilie ist ja Stein. Sie muss bewirtschaftet werden. So, kommen alle nicht drum rum. Wenn man daran noch drin wohnen möchte, umso mehr. Dann zweitens wird es auch in der Zukunft die Themen geben, dass die Investoren sagen, ja, vielleicht ist das Thema Wohnen doch so ein Stabilitätsanker oder was auch viele, wovon viele ausgehen, ich investiere da wieder rein. Ich habe jetzt meine Vergangenheit ein Stück weit bewältigt und habe andere Alternativen, aber auf einem gewissen Grundniveau möchte ich meine Portfolio-Allokation ausbauen oder beibehalten. Und drittens glaube ich schon, dass wir in Deutschland auch ein Stück weit wieder aus diesem, ich sag mal, aus dieser Selbstkritik rauskommen müssen. Ja, wenn man das schon liest, der kranke Patient Europas und so weiter, das ist ja alles nicht wahr. Wir sind hier, es gibt hier viele mittelständische Betriebe, es gibt hier Know-how, Engineering, auch der Fleiß der Leute und so weiter. Und das stimmt mich einfach positiv, ja, dass wir einfach mal wieder an uns glauben und die Themen nach vorne bringen. Ob es jetzt Krise ist oder nicht, aber es gibt immer für Leute, die arbeiten wollen, gibt es immer Arbeit und immer Themen, die man umsetzen kann. Ja, und das stimmt mich persönlich positiv. Und so müssen wir auch die Zukunft gestalten.
Gut, also dann doch Back in Heaven 27.
Nein, definitiv nicht.
Dominik Bartel, vielen Dank für den Podcast. Und wir sprechen uns ja demnächst dann wieder, um mal zu gucken, was so passiert ist.
Ja, freue ich mich drauf. Danke, Frau Wagner.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.